Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Jochen Schmidt. Ich freue mich, diesen Gottesdienst mit euch gemeinsam zu feiern und zu erleben. Und ich bin euch von ganzem Herzen dankbar, dass ihr mir Anteil an eurer Gemeinschaft immer wieder schenkt und ich eure Gastfreundschaft miterleben und genießen kann, dass ihr das so teilt. Vielen Dank dafür. Ich habe einen Predigtext ausgewählt für heute, der nochmal an Pfingsten anknüpft. Ihr habt euch die letzten zwei Sonntage mit dieser Thematik des Heiligen Geistes auseinandergesetzt. Und heute schauen wir uns an, was passiert, wenn das gelingt, was in einem eurer Lieder, die ihr mit uns gesungen habt, beschrieben wurde. Wenn die Fenster aufgehen und die Türen und die Wände und die Welt zum Wohnzimmer wird. Das ist ja ein Bild, das da gezeichnet wird, das so unseren Horizont ein bisschen sprengt, finde ich. Aber wir schauen uns heute Morgen die erste Gemeinde in Jerusalem an und was da passiert, welche Veränderungen der Heilige Geist im Leben von Menschen ermöglicht, das schauen wir uns miteinander an. Ich hoffe, ihr seid bereit dazu, denn jetzt geht es an Apostelgeschichte 4, Verse 32 bis 37. Und ihr könnt das gerne hier mitlesen. Ein Thema, ein Herz und eine Seele, wie Glaube Gemeinschaft prägt und auch gelingen lässt. Apostelgeschichte 4. Da wird von der ersten Gemeinde in einem Sammelbericht, den Lukas formuliert hat, Folgendes gesagt. Die Menge derer aber, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab, und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprer von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Ein spannender Text, wie ich finde, eine tolle Beschreibung einer Gemeinde in Jerusalem. Und wir schauen uns in drei Abschnitten so ein bisschen an, was hier beschrieben wird in diesem Sammelbericht. Gelingende Gemeinschaft, ein Herz und eine Seele. Ich weiß nicht, welche Bilder bei dir gerade in deinem Kopf auftauchen, wenn du diese Formulierung hörst, ein Herz und eine Seele. Ich habe KI mal gefragt, wie würdest du ein Bild gestalten von ein Herz und eine Seele? Das kam dabei herum. Ein bisschen verträumt, ein bisschen verschmust, irgendwie romantisch. Den Älteren unter uns, denen fällt vielleicht eine Fernsehserie ein. Ja, einige nicken. Ein Herz und da lachen auch Jüngere, ihr kennt das auch, oder? Ein Herz und eine Seele, Alfred Tetzlaff, der die ganze Familie aufmischt und eigentlich nur den ganzen Tag rumnörgelt. Und irgendwie gehört das zusammen. Und wir werden entdecken, wir werden auch solche Elemente in dieser Gemeinde finden, von der Lukas berichtet. Ein Herz und eine Seele in einer Zusammenfassung, einem Sammelbericht. Nun, dieser Sammelbericht zeigt Tendenzen auf. Manche sagen, das, was er hier beschreibt, ist doch völlig übertrieben. Wir kennen auch die andere Seite, ich will sie gleich noch ein bisschen beschreiben, ja. Aber worum es Lukas geht, ist, die Richtung aufzuzeigen, in die Gemeinde unterwegs ist und was dort geschieht, wenn Jesus unter ihnen wirkt und etwas bewegt. Es geht nicht um ein Wunschbild. Da würde Karl Barth sagen, der frühere Theologe, ah ja, wären wir da. Es geht auch nicht um eine Vision, der man nachjagt, sondern es ist Realität in ihrer Mitte. Faszinierend. In Sachen Gemeinde und Miteinander und Gemeinschaft, schreibt Lukas, ist die Tendenz klar. Ein Herz und eine Seele. Da hatten sich Herzen miteinander verbunden. Und zwar nicht, weil man sich alles so sympathisch war oder weil man alle die gleichen Hobbys hatte oder sonstige gemeinsamen Interessen, sondern was sie verbunden hatte, war einer, dem sie ihr Leben anvertraut haben. Dieser Jesus hatte sie verbunden, an den sie zum Glauben gefunden hatten. Der stand zwischen ihnen, aber nicht trennend, sondern verbindend. Und so hatten sich Herzen gefunden. Und man war füreinander da. Man sah sich nicht mehr als der andere, der Konkurrent, sondern man sah sich auf einmal als Familie, als Geschwister, als Menschen, die einen gemeinsamen Vater im Himmel haben und die durch Jesus mit Gott und auch miteinander versöhnt waren. Natürlich, nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Sonst hätte Lukas das auch so geschrieben. Die Gemeinde war Friede, Freude, Eierkuchen. Es war ein Herz und eine Seele, weil sich da etwas verbunden hat. Und natürlich gab es bei ein Herz und eine Seele auch Konflikte. Bei den Geldern, ich habe das ja eben gelesen in Apostelgeschichte 4, wo Menschen Vermögen in die Gemeinde gaben, damit es an Arme und Bedürftige verteilt wird. Und bei diesem Prozess gab es Konflikte, weil, so heißt es, es fing ein Murren an, es wurde eine Gruppe beim Verteilen übersehen. Die hebräisch sprechenden Witwen bekamen ihre Zuwendung und die griechisch sprechenden nicht. Man hatte sie einfach übersehen, keine böse Absicht. Und es kam zum Konflikt. Interessant, wie man ihn dann löste. Ihr habt Diakonenwahl, jetzt habe ich gesehen. Man fand, wir brauchen mehr Leute, die sich engagieren. Und man wählte 7 Armenpfleger oder Diakone, die dann bereit waren, die Gelder so zu verteilen, dass jeder etwas bekam, der es nötig hatte. Also, Konflikte blieben nicht aus. Streit blieb nicht aus. Beim sogenannten Apostelkonzil einer Gemeindeversammlung ging es heiß her, Apostelgeschichte 15 nachzulesen. Da ging es um eine wichtige theologische Frage. Was passiert, wenn Menschen, die keine Juden sind, zum Glauben an Jesus kommen? Müssen sie erst zum Judentum übertreten, die Männer sich beschneiden lassen, damit sie Teil unserer Gemeinschaft sein können? Oder nicht? Und Lukas beschreibt, es ging heiß her. Sie gerieten hart aneinander. Da wurde heftig miteinander diskutiert, bis man dann ein Ergebnis hatte, auch einen Kompromiss an dieser Stelle. Und man hat herausgestellt, nein, das, was Jesus getan hat am Kreuz, reicht völlig aus. Man muss nicht zum Judentum übertreten, um gerettet zu sein. Aber das war die Bitte und der Wunsch, die Heidenchristen sollten sich von ersticktem Fleisch, von erstickten Tieren distanzieren, es nicht essen. Das war jetzt keine Auflage, die glaubensrelevant war. Aber was dahinter steckt, war der Gedanke, die Gemeinschaft ist uns so wertvoll, dass es eigentlich nicht denkbar ist, dass ein Jude, auch ein Jude, der zum Glauben an Jesus Christus als seinen Messias gekommen ist, an einem Tisch sitzt mit jemandem zusammen, der kein koscheres Fleisch isst. Der Gedanke dahinter, Gemeinschaft ist so wertvoll, dass wir das versuchen aufzuhalten, zusammenzuhalten. Und das war der Kompromiss in dieser Gemeindeversammlung, Apostelgeschichte 15. Und man fragt sich, was ist das Geheimnis einer solchen Gemeinschaft? Was steckt hinter der Formulierung? Ein Herz und eine Seele. Trotz Konflikt, trotz Streit, trotz unterschiedlicher Meinungen. Vermutlich besteht das Geheimnis daran, dass man nicht gegeneinander kämpfte, sondern miteinander. Dass man nicht gegeneinander stritt, sondern miteinander. Dass man nicht bemüht war, einen Keil in die Gemeinschaft zu treiben, sondern zu verbinden. Weil Jesus verbunden hatte. Weil er sie zu Brüdern und Schwestern gemacht hatte. Das steckt wohl als Geheimnis hinter dieser Formulierung. Sie waren ein Herz und eine Seele. Es hat mich an eine Situation erinnert, viele Jahre her in einer Gemeinde, für die ich mitverantwortlich war. Da ging es um eine ganz andere Frage. Es ging um die Frage, dürfen Frauen, ihr habt das glaube ich mittlerweile geklärt, dürfen Frauen in die Gemeindeleitung berufen werden? Es war eine Gemeinde im, kann ich ruhig sagen, im Sauerland. Westfale und Sauerländer in einer Kombination, das musst du haben, das musst du auch vertragen können. Und einige lasen das, was dazu in der Bibel im Neuen Testament steht, so, dass sie sagten, nein, wir können das nicht nachvollziehen, dass Frauen in die Gemeindeleitung gewählt werden dürfen. Und der Großteil der Gemeinde sah das aber so. Und dann ging es heiß her, bis hin zu der Drohung, wir treten dann aus der Gemeinde aus. Wir kündigen euch die Gemeinschaft. Es gab viele Gespräche und irgendwann kam es dann tatsächlich, dass eine Frau in die Gemeindeleitung gewählt wurde. Und dann warteten wir auf den großen Showdown. Und er blieb aus. Und diejenigen, die mit Austritt gedroht hatten, blieben. Aber sie saßen nicht hinten in der letzten Reihe mit verbissenem Gesicht und verschränkten Armen nach dem Motto, wir schauen uns das jetzt im Gottesdienst alles ganz genau an und werden dann schon unsere Meinung sagen, sondern sie waren mittendrin und brachten sich nach wie vor positiv ein. Was für ein Wunder, wenn das geschieht, wenn Gottes Geist so miteinander verbindet, dass das Geheimnis, was ich empfinde, der Gemeinschaft, von der hier beschrieben wird, dass sie ein Herz und eine Seele war. Was können wir also lernen von der ersten Gemeinde in Jerusalem? Ich glaube, wir können lernen, was es bedeutet, Gemeinschaft so hoch zu priorisieren, dass es dann auch eine gute Streitkultur in einer Gemeinde gibt. Schön. Ein zweiter Gedanke. Glaube, der bis in den Geldbeutel geht. Vielleicht rutschst du jetzt hin und her auf deinem Stuhl und sagst, jetzt wird es hier ein bisschen brenzlig. Ich will keinem heute zu nahe treten, aber ich will ein bisschen beschreiben, was passiert, wenn wir uns nicht nur einschließen und die Hände falten. Das fand ich ein hartes Bild, oder? In dem Lied. Ja, die Welt draußen, wir schließen uns ein und beten. Und dann dieser Gedanke, wir machen die Türen auf und es passiert etwas. Oder was passiert, wenn Gott, das wäre die andere Seite, Herzen aufmacht und berührt und bewegt. Das empfinde ich, ist passiert in dieser Gemeinde. Die Gemeinschaft hielt, obwohl die Gemeinde ein wirklich bunter Haufen war. Es gab die unterschiedlichsten theologischen Schwerpunkte und Gedanken. Und finanziell war sie sowieso sehr unterschiedlich. Es gab reiche Menschen in der Gemeinde in Jerusalem und es gab Arme. Wahrscheinlich zugezogene Juden, die in der Diaspora gelebt haben und dann im Alter wieder zurückkamen nach Jerusalem mit dem Gedanken, ich möchte gerne in Jerusalem beerdigt werden. Und dann starb der Mann vorher in der Regel. Lebenserwartungszeit der Männer ist ja ein bisschen kürzer, das war früher noch deutlicher. Und die Frauen saßen da und hatten kein Einkommen, keine Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und die Frage ist, wie reagiert eine Gemeinschaft darauf, die durch Jesus miteinander verbunden ist? Und das führte dann dazu, dass Menschen bereit waren, ihren Besitz zu verkaufen, zu Geld zu machen und es der Gemeinde zur Verfügung zu stellen, um die Armen zu versorgen. Das ging so weit, dass Lukas beschreibt, und niemand litt Mangel. Man kann sich vielleicht ein bisschen vorstellen, das klingt fast so wie ein Wettbewerb der Zuwendung innerhalb dieser Gemeinde. Wenn es 7 Leute brauchte, um das Geld regelmäßig zu verteilen, habt ihr vielleicht eine Vorstellung, was da passiert ist? Ich nehme an, die Grundstückspreise sind in die Erde gesackt nach unten, weil plötzlich ein Überangebot da war. Könnt ihr das nachvollziehen, was da in der Gemeinde passiert? Die Gemeinschaft erlebt eine seltene Großzügigkeit. Man sah auf den anderen und nicht in erster Linie auf seinen Besitz und auf seine Vermögensvermehrung. Und ich finde das eine interessante Veränderung des Menschen. Euer Pastor Mark Schneider hat am vergangenen Sonntag einen mutigen Satz gelassen ausgesprochen. Er hat gesagt, der Heilige Geist verändert Charakter. Das musst du erstmal sacken lassen. Es gibt kaum etwas Schwieriges in dieser Welt, als den Charakter zu verändern. Seit 50 Jahren bin ich daran, meine Ungeduld verändern zu lassen. Ich bilde mir ein, ich habe kleine Fortschritte gemacht, meine Frau ist da anderer Meinung. Aber hier wird Charakterveränderung beschrieben in einem Themenbereich, in dem wir Deutsche sagen, über Geld spricht man nicht. Vielleicht kennt ihr diese Problematik mit Kapital, mit Geld, mit der Eigenschaft, so würde ich es mal interpretieren, dass sie eine Anziehungskraft ausübt auf uns, um uns in Besitz zu nehmen. Kennt ihr das? Was am Ende dann vielleicht zu Gier und zu Geiz führt. Der deutsche Theologe Johann Martin Miller hat vor 1780 herum ein Gedicht geschrieben mit dem Titel Zufriedenheit. Und da kommt eine Redewendung vor, die es bis heute in den Köpfen gibt. So mancher schwimmt im Überfluss, hat Haus und Hof und Geld und ist doch immer voll Verdruss und freut sich nicht der Welt. Je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigen seine Klagen still. Vielleicht habt ihr den Satz schon mal gehört, je mehr er hat, je mehr er will. Diese Faszination von Geld und Kapital, die uns sozusagen in Besitz nehmen will. Geld und Kapital ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Und nun schafft Gottes Geist in dieser Gemeinde eine große finanzielle Freiheit, die Freiheit und die Bereitschaft, anderen zu helfen und sie zu unterstützen. Eine Charakterprägung, die ich bewundere und die etwas von der Kraft des Heiligen Geistes deutlich macht und von dem, was Jesus bewegt, wenn er ins Leben von Menschen einzieht. Ein anderes Beispiel erzählt Lukas in seinem Evangelium, Zachäus, ein Mann, der versuchte, reich zu werden und der auch reich wurde durch Betrug und dem Jesus begegnet und der dann einen merkwürdigen Satz sagt. Der sagt, Jesus, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben und wo ich betrogen habe, vierfach zurück. Was ist da passiert im Herzen dieses Menschen? Charakterprägung, Veränderung durch Gott und durch seinen Geist. Und darin zeigt sich wieder das Verhältnis der Christen untereinander. Sie hätten ja auch völlig anders reagieren können in Jerusalem. Sie hätten ja auch sagen können, warum seid ihr in eurem Alter noch nach Jerusalem gekommen? Ihr wusstet, dass das schwierig werden könnte. Wärt ihr mal da geblieben, wo ihr gewohnt habt, da hättet ihr euer soziales Umfeld gehabt, die hätten euch unterstützt. Jetzt hängt ihr uns hier auf der Tasche. Wäre möglich gewesen. Stattdessen greifen sie in die eigene Tasche und helfen, wo Hilfe gebraucht wird. Und später, das hast du gelesen, aus dem Korintherbrief, sind es die heidenchristlichen Gemeinden, die die verarmte Gemeinde in Jerusalem wieder unterstützen. Und auch das hätte völlig anders ausgehen können. Da hätten die Gemeinden sagen können, wärt ihr damals nicht so großzügig gewesen, dann müssten wir euch heute nicht unterstützen. Kein Wort. Großzügigkeit wird gefeiert und jetzt auch auf einmal selbst gelebt, auch unter den Heidenchristen. In den Gemeinden wird gesammelt und zwar nicht einfach nur mit einer Sonntagskollekte, wo man sagt, jetzt habe ich mein Gewissen beruhigt, sondern Paulus sagt, wenn wir kommen und die Sammlung mitnehmen, dann sei darauf vorbereitet und jetzt schon am Lohnauszahlungstag legt zurück, was ihr euch in eurem Herzen vorgenommen habt, nicht damit ihr das gebt, was am Ende des Monats übrig ist, da ist nicht mehr viel übrig, sondern mal am Anfang, macht da trefft eine Entscheidung und ändert euer Verhalten, eure Haltung, werdet freigebig und werdet großzügig. Eine interessante Formulierung, wie ich finde, großzügig zu werden und großzügig zu sein. Wie kann das gelingen? Dazu gleich ein bisschen mehr. Jetzt aber noch mal zu dem Beispiel, das Lukas dann erzählt von Barnabas. Ein Beispiel, das Mut macht. Mit einem Satz erwähnt Lukas einen Josef, der in Zypern geboren war, jetzt in Jerusalem lebte und zum Glauben an Jesus gefunden hatte. Dieser Mann begegnet uns in der Apostelgeschichte dann noch öfter und später auch in den Briefen des Apostels Paulus. Er war den Aposteln in Jerusalem schon aufgefallen und sie hatten ihm einen Spitznamen gegeben, Barnabas, Sohn des Trostes oder auch anders übersetzt, Sohn der Ermutigung. Und das war seine Charakterprägung durch vielleicht Familie, aber auch durch Gott und durch Gottes Geist, der ihn geprägt hat. Und er fällt dann tatsächlich auf, wie er Menschen ermutigt. Einmal Paulus, Als er zum ersten Mal nach seiner Bekehrung nach Jerusalem kommt, wollte er sich zur Gemeinde halten. Und sie nahmen ihm nicht ab, dass er wirklich Christ geworden ist und hatten die Sorge, dass er nur sich einschleicht, um die Christen dann ans Messer zu liefern. Denn er hatte sie ja vorher verfolgt. Wer ist es? Barnabas. Der nimmt sich des Apostels Paulus, der damals noch kein Apostel in dieser Form so war, noch nicht so bekannt, an, führt ihn in die Gemeinde ein und spricht vor den Ältesten, vor den Aposteln, vor der Gemeindeleitung für ihn und steht für ihn ein. Barnabas. Später kommt es zum Konflikt zwischen ihm und Paulus, weil Paulus auf dem Beginn der zweiten Missionsreise sagt, einen nehme ich nicht mehr mit, den Johannes Markus. Der hat versagt, der hat uns alleine und im Stich gelassen, ist wieder nach Hause während der ersten Missionsreise, den können wir nicht gebrauchen. Und es ist Barnabas, der sagt, den nehmen wir aber mit. Zwischen den beiden kommt es zum Konflikt, nicht Friede, Freude, Eierkuchen, aber ein Herz und eine Seele. Und die beiden beschließen und die Gemeinde segnet das ab. Paulus wird mit Silas auf die Missionsreise gehen und Barnabas nimmt Johannes Markus mit. Und was dann passiert ist, wie er sich bewährt hat unter diesem Ermutiger, kann man dann später nachlesen, wenn Paulus im Titus schreibt, und bring Johannes Markus mit, er ist mir wertvoll in der Gemeinschaft und im Dienst. Was ist da passiert? Ein Ermutiger. Und ich glaube, er macht uns auch Mut in dem, was er tut. Denn er verkauft einen Acker und legt das Geld den Aposteln zu Füßen. Das ist so eine symbolische Handlung, macht damit, was ihr glaubt, was richtig ist. Ich gebe es aus meinen Händen. Ich mache damit auch keine Gemeindepolitik. Es ist zu eurer Verfügung. Verteilt es gerne unter denen, die es brauchen. Gemeinschaft lebt davon, dass man nicht auf andere wartet, bis sie den ersten Schritt tun, sondern indem man selbst den ersten Schritt tut. Barnabas ist dafür ein Beispiel. Er sah die Not der Mitmenschen und er ließ es sich zu Herzen gehen, indem das passiert, was Lukas sagt, ein Herz und eine Seele. Sich etwas zu Herzen gehen lassen, wird in der Bibel mit einem interessanten Begriff beschrieben, nämlich mit dem Begriff der Barmherzigkeit, Splanchna im Griechischen, meint Eingeweide. Das heißt, es schlägt, wir würden das in Deutschland so sagen, es schlägt mir auf den Magen, wenn ich deine Not sehe. Es dreht sich mir der Magen um. Wenn von der Barmherzigkeit Gottes die Rede ist, dann ist das nicht etwas, was von oben her so locker kommt, sondern es treibt diesen Gott um. Das ist seine Barmherzigkeit. Und was passiert jetzt? Diese Barmherzigkeit ist wiederzufinden, diese Barmherzigkeit Gottes in der Gemeinde, im Leben der Menschen dort. Sie werden freigebig, öffnen das, was sonst so verschlossen ist. Barmherzig werden, wie kann das gelingen? Ich glaube, es hat etwas zu tun mit einer Geschichte, von der wir leben. In einer Geschichte, in der einer, der alles hatte, um unseretwillen, um deinet und um meinetwillen, auf alles verzichtete. Der reich war und arm wurde. Der vor der Wahl stand, reich zu bleiben ohne uns oder arm zu werden, um uns zu gewinnen. Und die Entscheidung war klar, er wurde arm. Für uns. Bei seiner Geburt heißt es, es gab keinen Raum in der Herberge. Kurze Zeit später musste seine Familie fliehen nach Ägypten und um Asyl bitten. Er hatte nie ein eigenes Haus. Er sagt einmal von sich, die Vögel haben Nester, die Füchse haben ihren Bau, aber ich habe nichts, wo ich mein müdes Haupt hinlegen kann und zur Ruhe kommen, was ich mein eigen nennen könnte. Er zieht durchs Land, er tut vielen Armen Gutes und am Ende stirbt er einen armseligen Tod, nackt, einsam, festgenagelt, wehrlos am Kreuz. Und Paulus deutet diese Geschichte so. Er wurde arm, damit wir reich werden. Ihr hättet nicht reich werden können, wäre er nicht arm geworden. Er hat alles hingegeben und er deckt so unseren Mangel ab. Er vergibt uns unsere Schuld täglich. Er gibt uns Paradiesvertriebenen eine ewige Heimat. Er erklärt uns Weisen zu Kinder Gottes. Unser Thema würde in Schieflage kommen, wenn wir das nicht begreifen. Wir sind reich, weil er arm wurde. Du bist reich. Schau mal hin. Du bist auf ewig in Gottes Treue geborgen. Über dein ewiges Schicksal ist entschieden. Du bist nie wieder Mutterseelen allein. Auf diesen Jesus zu schauen, verändert Herzen. Es gibt unter Motorradfahren, ich bin 46 Jahre Motorrad gefahren, gibt es einen Spruch, der heißt, wo du hinschaust, da fährst du hin. Das hat mancher schmerzhaft erlebt. Ich habe viele Jahre lang Motorradtouren in den Dolomiten geleitet und habe den Leuten immer gesagt, schaut dahin, wo ihr hinfahren wollt. Und wir sind eines Tages einen schönen Pass hochgedonnert und oben angekommen war einer aus unserer Gruppe, der wollte die Bergwelt während der Fahrt genießen und schaute sich um und fuhr dorthin, wo er hinschaute. Er kam von der Straße ab, ich sah in meinem Rückspiegel, wie er über die Wiese schoss, 10 Meter weit flog mit seiner Maschine, weil ein kleiner Hügel da war und danach landete. Maschine, kleine Kratzer, er zum Glück wohlbehalten aufgeschlagen. Wo du hinschaust, da fährst du hin. Ich glaube, übertragen gilt das auch im Blick auf unser Leben und auf die Charakterprägung. Schaust du auf diesen Jesus, wirst du erleben, was da passiert. In dir und auch in deiner Beziehung zu deinen Mitmenschen. Wer auf Jesus sieht, der sieht, was ihm alles geschenkt wird. Und er wird sich um andere kümmern. Frage, auf wen schaust du? Schaust du auf dein Geld, damit du nicht zu kurz kommst und hältst es fest? Oder gelingt es dir durch Jesus, die Not des Mitmenschen zu sehen und eine Veränderung in deinem Leben festzustellen? Es gibt einen interessanten Witz, also einen jüdischen Witz, und die haben ja so ihre Feinheiten. Moische beobachtete die Welt und er war so ein bisschen irritiert, wie kommt es, dass viele Arme so eine herzliche Beziehung aufbauen und haben und dass viele Reiche so für sich sind und für sich bleiben. Und er holte sich einen Rat bei seinem Rabbi und er kam zu seinem Rabbi und sagte, Rabbi, wie kommt das, dass ich bei vielen Armen beobachte, dass sie herzlich unterwegs sind und gerne auch teilen und bei vielen Reichen erlebe ich das völlig anders, die sind so unter sich und für sich und bleiben so. Und da sagt der Rabbi, Moishe, schau mal durchs Fenster. Moishe schaut durchs Fenster und sagt der Rabbi, was siehst du? No, was soll ich sehen? Spielende Kinder, eine Mutter auf der Bank, die ihr Kind im Arm hat, alte Männer, die auf der Bank sitzen und miteinander reden. Und dann sagte der Rabbi zu ihm, und jetzt dreh dich um und schau mal in den Spiegel. Was siehst du? Ja, was soll ich sehen? Mich. Die Antwort des Rabbi war, schau mal, so ist das. Das Fenster ist aus Glas, der Spiegel ist aus Glas. Legst du nur ein bisschen Silber dahinter, siehst du nur noch dich selbst. Wow. Unsere Regierung muss ein großes Reformpaket irgendwie auf den Weg bringen. Das hat die Armutsdebatte in Deutschland wieder befeuert. Wie das am Ende auch aussehen wird, es ist nicht mehr alles zu bezahlen. Wie wird es sein, wenn das Paket dann in Kraft tritt? Wo sind die Armen dann unter uns? Was ist, wenn die Pflege nicht mehr bezahlt werden kann? Was ist, wenn sich das niemand leisten kann? Wie kann das gelingen? Und wo werden wir unter Umständen als Christen und als Gemeinde in Zukunft nochmal ganz neu herausgefordert, Fenster zu öffnen und Türen? Glaube, der bis in den Geldbeutel geht. Und was ist, wenn Familien für ihre Kinder die Teilhabe nicht mehr möglich machen können, weil sie das Geld nicht haben für den Sportverein, für den Musikverein? Wo können Gemeinde unter Umständen an dieser Stelle Herzen öffnen und Türen? Und was mich an euch fasziniert, ihr tut da ganz viel. Ihr seid mit in der Politik und gestaltet mit, im sozialdiakonischen Bereich. Und es ist mir eine Freude, das zu sehen und zu beobachten bei euch. Und ja, das ist gut. Und vielleicht passiert da noch mehr. Ein heißes Thema, ich gebe es zu, Barnabas, ein Beispiel, das Mut macht, wenn der Glaube bis in den Geldbeutel geht. Mein ehemaliger irdischer Chef, ich habe viele Jahre in der sogenannten Inlandmission des Bundes Freie Evangelischer Gemeinden gearbeitet, also in der Gemeindegründung. Und zuständig war mein irdischer Chef für mich ein Ruhrpott-Original mit klarer, schnottriger Sprache, das Herz auf der Zunge, für Kompromisse nicht geeignet. Man hatte ihn zum Leiter der Inlandmission gemacht, nicht weil er so qualifiziert war, das war er auch, sondern weil er ständig meckerte, dass die Arbeit nicht richtig gemacht wird. Dann hat man ihn zum Chef gemacht. Kann man auch machen. Dann ist man erstmal den Meckerer los. Ja? Und ich erzählte ihm begeistert, wie viele Menschen in der Gemeinde zum Glauben gekommen sind. Und ich dachte, er freut sich jetzt so richtig mit. Und er sagte, Jochen, ich freue mich ja. Aber du sollst wissen, der Glaube ist nur echt, wenn er bis in den Geldbeutel geht. Boah, da musste ich erstmal schlucken. Aber er hatte recht. Wo der Glaube echt ist, da macht er auch davor nicht Halt. Sieht man in der ersten Gemeinde. Barnabas, ein Beispiel, das Mut macht. Du kannst warten, bis du ein solches Beispiel oder solche Beispiele findest in der Gemeinschaft, in der Gemeinde. Du kannst aber auch selbst eins werden, wo Gott in deinem Leben etwas öffnet und dir eine Freiheit gibt, die du vorher nicht kanntest, die er aber möglich macht. Also, es ging bei ein Herz und eine Seele um eine gelingende Gemeinschaft, die ganz hoch priorisiert war. Es ging um Glaube, der bis in den Geldbeutel reicht, und es ging um Beispiele, die Mut machen. Und ich habe euch noch mal eins mitgebracht. Heute Morgen bekam ich eine WhatsApp. Die will ich euch nicht vorenthalten. Fand ich ganz nett. Ich werde die Namen ein bisschen verändern, damit keine Rückschlüsse gezogen werden können. Hi, lieber Jochen. Moin. Kennst du die Aussage unseres Herrn, dass er sich nichts schenken lässt? Ganz bestimmt. Auch bei mir ist es gestern wieder so eingetroffen. Ich war echt platt. Stell dir vor, Eberhard oder wie auch immer, und ich haben eine Wirtschaftsprüfung gemacht in einem Bistro in der man muss wissen, die beiden, um die es hier geht, kämpfen sich echt durchs Leben. Das ist kein einfaches Leben. Auch finanziell kein einfaches Leben. Und dann schreibt sie, am Nebentisch in diesem Bistro saßen zwei junge Männer. Eberhard und ich haben ganz viel erzählt und gelacht. Wir haben uns über die Bank unterhalten, über den JS, das ist wahrscheinlich eine Anspielung auf mich, wer eventuell so heißen könnte, und noch vieles andere mehr. Die zwei jungen Männer sind dann irgendwann gegangen, die ihnen da gegenüber saßen. Wir haben noch länger gesessen und unser Essen verspeist. Als es ans Bezahlen ging, teilte uns der Wirt mit, dass unsere komplette Rechnung bereits bezahlt war. Wir waren sehr verwundert darüber. Dann haben wir uns darüber sehr gefreut. Ist doch echt cool. Wir kannten die Männer nicht, sind auch nicht mit ihnen groß ins Gespräch gekommen, kein Kontakt. Vielleicht haben sie einen Teil von unserem Gespräch mitbekommen, vielleicht waren das auch Freunde von dir, wer weiß das schon. Ich fand es jedenfalls absolut cool, dass ich dir das auch mal mitteilen muss. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und so weiter. Und was spürt ihr? Großzügigkeit auf einmal mitten im Lokal. Und was vermehrt sich? Der Dank an Gott. Ja. Was ist, gibt es Schöneres, wenn das passiert? Das wollte ich heute Morgen euch gerne mitgeben. Und wenn wir gleich das Abendmahl miteinander feiern, dann wird noch einmal bewusst, dass wir selber da gar nichts zu beisteuern. Wir sind die Beschenkten. Und da alle Unterschiede fallen. Wir nehmen und essen und feiern die Gemeinschaft, die Jesus uns schenkt. Was gibt es Schöneres, als das miteinander zu erleben? Gott segne euch. Amen.